Liebe Leute, herzlich willkommen beim Zelluloid-Podcast.
Ahoi.
Guten Abend, liebe Menschen.
Grüß Gott.
Ja, guten Abend.
Ein großes Ding.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Nämlich den besten Podcast, den lässigsten Podcast. Mit dem attraktivsten Moderator, eine Audio-Onanie-Hilfe.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Ahoi. Das ist ein großes Ding.
Einen wunderschönen guten Tag und einen noch viel wunderschöneren guten Tag an die neu hinzugekommenen Patreon-Spender.
Was?
Da kam ein neuer Patreon-Spender hinzu.
Wahnsinn,
ja. Wir müssen jeden, wer ist es? Wir sind inzwischen so, dass bei uns jeder Spender mit Handschlag, Vornamen begrüßt wird und bei uns essen darf sozusagen.
Ja,
so übersichtlich ist die.
Der müsste uns dann direkt wieder ins Positive geschoben haben. Das ist gut. Das ist sehr gut.
Ja. Vielleicht sind es sogar zwei.
Oh, also dann müssen wir es geschafft haben. Dann können wir wieder auf null.
Was ein gewinnträchtiges Unternehmen wir hier führen.
Dann können wir wieder faul werden.
Es ist heiß. Eigentlich habe ich jetzt schon keinen Bock, mit dir die Aschgaffer Hardy Teil 2 Besprechung zu machen, weil du wieder dein einfaches Gemüt hier bloßlegst. Und guck mal, das ist die geilste Diskussionsführung. Wenn dir was nicht gefällt, was mir gefällt, bist du automatisch dumm.
Ja, das ist okay. Ich meine, ich verstehe das ja. Ich meine, ich akzeptiere das ja auch. Es ist gar nicht schlimm, dumm zu sein, habe ich. Je älter ich werde, desto mehr stelle ich das fest. Das ist, glaube ich, sogar
natürlich, es lebt sich viel angenehmer.
Es lebt sich unendlich angenehm. Deshalb ist das, glaube ich, nicht das schlimmste Label. Also, weiß ich nicht. Also, ich kann damit leben.
Gut. Aber lass uns vorher ein bisschen besprechen, was wir sonst noch gesehen haben. Und lass uns dafür vielleicht mehr Zeit nehmen, als für die wilde Diskussion. Ich habe übrigens eine iranische Freundin gebeten, sich die letzte Folge anzuhören.
Oh je, ja.
Um ihre Einschätzung und davon zu geben. Und sie stimmt dir teilweise zu und widerspricht dir teilweise heftig. Aber in vielen Sachen, die ich dir auch nicht widersprochen habe, also dass das eine sehr moralische Gesellschaft ist und so weiter und dass das schlimm ist, da pflichtet sie dir bei, zum Beispiel.
Oh, okay.
Aber deswegen wird es ja interessant, weil wir heute zwei Filme besprechen, zumindest hast du einen, fehlen dir noch 20 Minuten, die beide nicht im Iran spielen, also sondern in der westlichen Welt, womit ja zumindest dieses, es ist so schlimm da und alles so scheiße und die Leute, ich habe mit allen Mitleiden, das war übrigens auch eine Glanzleistung, du fandest mit allen Mitleid, fandest sie aber alle auch schlechte Menschen.
Das ist erstaunlich, ne? Aber ich meine, ja. Fairerweise, ich meine, es ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber keine Ahnung, wenn man zum Beispiel mit Flat Earthern unterhalten würde, würde man ja auch nicht, glaube ich, immer denken, dass es irgendwie die nettesten Menschen sind, obwohl, okay, die tun ja eigentlich nichts, ne?
Nee.
Aber
ich hatte am Wochenende.
Man hat trotzdem mal Mitleid mit denen, ja. Man ist so, oh Mann, die könnten sich ihr Leben.
Ich hatte am Wochenende die Situation, oh fuck, ich bin im falschen Ding drin. Pass auf, es kann sein, dass du mich jetzt kurz nicht mehr hörst. Wir lassen aber beide die Aufnahme weiterlaufen. So, jetzt bin ich gespannt. Ja. Bist du noch da? Nee, jetzt, hallo. Connection lost. So, da sind wir wieder. Hat alles geklappt. Jetzt bin ich nämlich wieder in meiner Glasfaser-Geschichte drin. Der lockt sich, seitdem ich einmal mich beim Nachbarn eingeloggt habe, über hier lockt er sich immer automatisch ein. Ich könnte durchdrehen. Ich war am Wochenende, apropos Flat Earther, ich war am Wochenende in der delikaten Position, der Einzige in einem Zimmer zu sein, der bei der Geschichte, die einer erzählte, dass er gesund gependelt wurde von einer Verwandten.
Oh, gesund pendeln, eieiei.
Und dass ich auch der das nicht geglaubt hat, der Einzige war, und der Einzige, der nicht an Homöopathie geglaubt hat. Ja. Und ich habe trotzdem keine krasse Diskussion gestartet, zumindest nach meinem Dafürhalten.
Ja, das ist gut. Ich hatte letztens eine ähnliche Situation, denn ich nehme mir immer ganz gerne so ein paar Thesen auf, die hart halt zu widerlegen sind und die Leute echt so zur Weißglut bringen. Die alte Nummer, die ich halt bisher immer kannte, aber die ist inzwischen ausgelutscht, ist halt die, dass dieses Flugzeug, also ich glaube an all das nicht, ja, nur hier wieder direkt alles gut machen, dass halt Flugzeugbenzin Stahl nicht zum Schmelzen bringt, ja, und das ist halt so, sag ich mal, eine der Kernaussagen von den neuen...
Aber du glaubst es selber nicht.
Ja, keine Ahnung, also die Sache ist klar, es ist...
Also übrigens, es muss es nicht zum Schmelzen bringen, aber es bringt es auf jeden Fall so pürös, dass es zusammenkracht.
Ja, man kann es halt nicht einfach darauf runterbrechen, dass es halt einfach nur das Flugbenzin halt kein Stahlträger, der da alleine steht, zum Schmelzen bringt. Das ist einfach ein sehr komplexes Thema und da habe ich halt letztens was Neues gelernt und da war ich sehr stolz drauf, dass ich es gelernt habe und ich habe es auch direkt angewandt. Und zwar habe ich gelernt, dass Gase weder Licht noch Wärme reflektieren können. Und da denke ich mir erstmal, okay, gut, also wenn ich jetzt hier irgendwie so einen Heliumballon habe und da leuchte ich drauf, dann werde ich ja nicht zurückgeleuchtet. Also Gase können das nicht.
Habe ich jetzt auch nicht erwartet.
Genau, deshalb wird es ja
bei nachts, Sachen, die man nicht sieht, ja,
kaum oder kaum nachts wird sehr dunkel und keine Ahnung, du kannst auch mit einem Heizstrahler in einen Raum versuchen, irgendwie die Luft anzuheizen, aber es klappt halt nicht. Also außer du wirst halt von dem direkt angestrahlt. Aber mit diesem Hintergrundwissen kannst du ja dann von Leuten den Treibhauseffekt erklären lassen. Denn Kohlendioxid in der Luft, ja, kann halt weder Licht zurückspiegeln, also um, weiß nicht, die Sonne sozusagen zu fangen, noch erwärmt Kohlendioxid wird durch irgendwas erwärmt. Also kann man dann argumentieren, wie es überhaupt möglich ist, dass Kohlendioxid die Erdatmosphäre erwärmt. Es ist halt, Gase können das nicht. Und wieder direkt, Claimer direkt danach. Ich habe keine Ahnung von Physik und Chemie. Ich habe das nur gehört. Ich glaube,
was mich wundert, ehrlich gesagt.
Ich habe nicht genug Ahnung von Physik und Chemie, um auf diesem Level mitzudiskutieren. Aber ich habe das mal gehört und wenn du das halt irgendwie in so einem Raum droppst, in so einer Party, dann hast du direkt so 10 Leute um dich herum. Na Quatsch, alles falsch. Und dann werden die Smartphones rausgeholt und gegoogelt und sich in die tiefe Materie eingelesen, wie der Treibhauseffekt funktioniert und so weiter und so fort. Aber ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Aber es ist auch nur so quasi ein Party-Gag, um Stimmung in die Party zu bringen. Seitdem werde ich
übrigens... Oh Mann, das haben wir doch in der heutigen Zeit echt nicht nötig. Da gibt es doch genügend Leute, die wirklich daran glauben.
Seitdem werde ich nicht mehr eingeladen.
Ja, das ist das Problem unserer Zeit. Ich war in einem schönen Film. Oh. Hat mich echt erfreut. Und ich fand, der Film wirkte wie aus einer anderen Zeit. Mir fällt auch auf, dass inzwischen, dass auch so Filme, die in den 90ern gemacht wurden, es gibt so gewisse Sachen, die ich vermisse. Ja, ich werde alt natürlich,
oh je,
aber wo ich denke, dass ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, es wird mehr gedreht, was auf Trash gebürstet wird, es wird mehr gedreht, was nur von Effekten lebt und dann gibt es aber auch kein Mittelding, dann gibt es dann wieder nur die Arthouse-Filme oder es gibt viel weniger normale Thriller und Filme, und Comedies und was weiß ich, die irgendwo in der Mitte sind.
Ja, weißt, so ein Klassiker wie Copycat oder weiß ich nicht, halt so einfach so Filme mit so normalen...
4 Hochzeiten und ein Todesfall. Ah. Du bist ja zum Beispiel nicht, du hast ja nicht mit Romantic, in den Romantic-Comedies, aber kannst du sowas wie mit Notting Hill und 4 Hochzeiten und ein Todesfall was anfangen?
Ich habe 4 Hochzeiten und ein Todesfall nie gesehen. Notting Hill schon. Notting Hill war, glaube ich, ganz amüsant. Also ich habe jetzt kaum mehr Erinnerung daran. Ich glaube, es ging um Julia Roberts, die halt als eine gespielte Schauspielerin bei irgendeinem normalen Typen quasi, weiß ich nicht, übernachtet, genau, wegen genau, einer
also
Party.
Also ich habe dich nicht so gefragt, worum es geht, sondern ja, eher, okay, ob das...
Ja, also Notting Hill habe ich positiv in Erinnerung, aber jetzt auch nicht. Ja. Ich habe ihn auch nicht auf DVD gekauft. Also so, wenn
das, okay, das wundert mich jetzt gar nicht. Ich glaube, wenn ich mich nicht völlig täusche, hat sogar der Scriptschreiber von Notting Hill den folgenden Film geschrieben und Regie geführt hat Danny Boyle.
Oh, das ist hier Cornetto-Trilogie und so, ne?
Nein.
Nicht? Ah, okay.
Danny Boyle ist Slumdog Millionaire.
Ach, klar, natürlich.
Du hast und nicht sogar auch Trainspotting? Ich weiß gar nicht mehr. Bin ich jetzt... Komm, Bevor wir uns um Kopf und Kragen reden, ja, mache ich mal kurz IMDb.
Nee, aber ich glaube, mit Trainspotting hast du komplett recht.
Aber bevor ich was falsch mache, Danny Boyle, also, was hat er denn alles gemacht? Der hat ja eine Menge guter Filme gemacht. Als Regisseur gucke ich mir mal an, als Director, also Sunshine hat er gemacht.
Ja, oh, Sunshine war so großartig.
The Beach.
Natürlich.
The Beach Trainspotting, 127 Stunden, Trance und Steve Jobs. Und natürlich Trainspotting 2. Und jetzt hat er eben Yesterday gemacht.
Hm, okay.
Und Yesterday...
Ach, das ist der Film, davon, wo die Beatles... Ah ja, okay, sorry.
Der Film, in dem...
Die Beatles in dem, nicht...
In ein Power-Outage ist, sagen wir mal. Und der Hauptdarsteller hat einen Unfall und er erwacht in einem Paralleluniversum,
ja,
in einer anderen Realität, in der es die Beatles nie gab.
Ja.
Und er ist der Einzige, der sich daran erinnern kann. Was ich eine geniale Idee finde. Ich finde es wirklich eine geniale Idee, du nicht?
Ich weiß nicht, ich finde das so absurd. Ich meine, glaubst du, da würde man viel vermissen, wenn es irgendwie, wenn du jetzt in einer Welt aufwachen würdest und du hättest nie von den Beatles gehört, glaubst du, das wäre irgendwie hart oder so?
Nö. Nö, ach so, überhaupt nicht. Okay. Ich weiß ja nichts davon.
Ja,
vielleicht leben wir in einer Parallelwelt und es gab die Jumping Potatoes nie,
ja,
in unserer Welt. Und wir müssen ohne die Jumping Potatoes jetzt leben.
Ja, stimmt. Die
aber darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, wie hart das Leben für ihn ist, sondern er ist ja eben Singer-Songwriter.
Ah, okay.
Und was er macht, ist eben, es fängt ja damit an, dass er nach seinem Unfall eine Gitarre geschenkt bekommt. Und dann sagen sie von seinen Freunden, als er wieder genesen ist, weil seine Gitarre ist bei dem Unfall auch kaputt gegangen. Und seine Managerin und beste Freundin schenkt ihm eine Gitarre und dann sitzen sie da und er spielt Yesterday. Und die anderen sagen alle, oh mein Gott, so ein schönes Lied, wann hast du das geschrieben? Und er sagt, das habe nicht ich geschrieben, das hat Paul McCartney geschrieben. Und dann fangen die so an, oh, diese Musiker, die immer denken, dass man jeden scheiß Musiker kennen muss und so. Oh, oh. Und dann sagt er, Paul McCartney, The Beatles, und die so, kennen wir nicht. Und dann sagt die einen noch so einen geilen Spruch, so, hey, und er so, it's the greatest song ever written. Und sie so, no, it's not von Coldplay, irgendwie sowas. Das Lustige ist, auch so ein kleiner Ellenbogen ist, dass es auch Oasis nicht gibt. Und dann sagt er nur irgendwie so, oh, gibt's auch nicht. Und er so, macht ja auch irgendwie Sinn. Und dann ist eben die Frage, die sich stellt. Und es ist so schöne, ich mag ja Filme, die Fragen stellen, die auch einem praktisch, wenn man nur den Trailer sieht, dass man trotzdem viel Spaß mit dem Gedanken haben könnte. Die Frage ist natürlich, schafft er es, denselben Erfolg wie die Beatles zu haben, wenn er die Lieder hat? Wie viel Glück gehört dazu? Wie viel sind Looks? Ja? Mhm. Und der Film ist sehr charmant erzählt. Ich finde, er ist gut gemacht. Ed Sheeran spielt sich selber und wird auch so ein bisschen gedisst, was ich ganz geil finde, also dass er da mitmacht. Er gibt ihm zum Beispiel den goldenen Tipp im Studio, aus Hey Jude, Hey Dude zu machen, dass das viel besser klingen würde und solche Sachen. Und,
ja, aber glaubst du denn, achso, ja, nee, sorry, rede ruhig.
Nee, jetzt. frag.
Aber glaubst du denn, ich meine jetzt, das ist ja eine Sache, die ich jetzt gerade erst gelernt habe. Ich dachte, der Film spielt halt auch zu der Zeit der Beatles, aber wie ich ja jetzt gerafft habe, spielt er ja jetzt in unserer Zeit. Oder zumindest
genau, er spielt in unserer Zeit und er merkt, die Beatles gab es nie.
Ja, und glaubst du denn, dass so eine Band wie die Beatles heute noch, also jetzt heute am 2019 Erfolg hätte? Also würde die nicht eher auf irgendwie völlig untergehen? Das ist auch.
Das ist die Frage, die sich eben stellt.
Ja.
Ich glaube allerdings, dass es ist schwer natürlich, ich kann es überhaupt nicht beantworten. Und natürlich hast du recht, die Musik der Beatles ist natürlich nicht hochaktuell mehr, aber vielleicht ist es eben doch, vielleicht ist es ja zeitlose Musik. A, B, wenn es die Beatles nie gab, ist dann nicht jetzt höchste Zeit für die Beatles, was ich meine? Also sie haben ja viel geprägt und alles und wenn es die nie gab, dann ist es halt auch eine andere Musikentwicklung gewesen. Aber
ja, aber ich glaube halt, wenn ich mir die Charts von heutzutage Charts angucke, dann glaube ich, hätten die Beatles keine Chance mehr. Also da müssen wir mal, glaube ich, realistisch sein.
Weiß ich nicht, weil es hat ja auch ein Ed Sheeran eine Chance und es sind ja auch viele Lieder, die immer noch, ja, auf den Beatles, ohne jetzt hier eine Musikdiskussion abdriften zu wollen. Ja. Ich glaube, gute Lieder funktionieren immer.
Ja, okay, ja gut. Das glaube ich auch. Da gebe ich dir recht.
Und er nimmt sie ja nicht, also er macht zum Beispiel Solo und er, ich weiß nicht, inwieweit, man hört ja das Album nur so halb immer, also inwieweit er die Lieder auch ein bisschen anders arrangiert, zwangsweise, wenn er alleine ist, aber er hat natürlich auch so eine Band und er hat eine super krasse Produzentin, die für mich ein bisschen überzeichnet ist, so die ist die böse Musikindustrie und es ist so ein bisschen wir machen Millionen mit dir, obwohl wir nichts machen eigentlich oder so in die Richtung und die ihm dann so vorschreibt, wie sein Album zu klingen hat und sie weiß schon, wie das geht und. Und nebenbei entwickelt er, kleiner Spoiler, aber es sieht man im Trailer auch schon, er wird sehr erfolgreich und seine beste Freundin / Managerin bleibt ein bisschen auf der Strecke und er fragt sich, ob er den richtigen Weg eingeschlagen hat etc. pp. Der Film hat viele lustige Situation, er hat auch so eine typische Notting Hill-Situation, dass er hat zum Beispiel auch einen Freund, wie in Notting Hill gab es ja diesen blonden Großen, der immer irgendwie im falschen Moment nackt da stand oder in die Tür kam oder die Tür öffnete für die Presse oder was weiß ich, so der Comic Relief. Und auch das hat er, so ein bisschen so einen Chaoten, der immer nur kifft. Und dann hat er auch noch sehr verplante Eltern, der Vater kommt dann irgendwie in die Küche, wenn der Ed Sheeran nachts bei ihm ist und sagt so, hey, du siehst ein bisschen aus wie Ed Sheeran, er so, yeah, I get that a lot und bla bla, so Klassiker. Mhm. Egal, long story short, es ist natürlich, ich habe Rocketman besprochen, wir haben den Queen-Film besprochen, oder nur ich weiß gar nicht, du hast glaube ich weder noch gesehen, ne?
Doch, den Queen-Film hatte ich glaube ich gesehen.
Ja. Ah ja, genau, stimmt. Übrigens cool, dass du dir nicht hundertprozentig sicher bist, ob du den Film gesehen hast.
Ja, ich bin mir doch relativ sicher. Also, aber es ist halt nicht viel hängen. Es ist halt nicht viel hängen geblieben. Also ich meine, die Songs, die kannte ich schon. Und ich glaube, ich habe ihn gesehen, ja. Ich meine, ist ja okay. Schon wieder ein Jahr her, oder?
Ja, nicht ganz, aber gut, ungefähr vielleicht. Nee, was ich sagen wollte, ist, man könnte sagen, dass der Film in gewisser Hinsicht auch ein Biopic der Beatles ist, ohne überhaupt die Beatles drin vorkommen zu lassen, weil doch einige Hits und wahrscheinlich hätte man 10 Filme machen können, so viele, zumindest bekannte Lieder haben die Beatles, die dann, wo die Leute sagen, hey, ah ja, das. Und ich fand ihn hoch unterhaltsam und möchte doch sagen, es ist kein Film, der Bäume ausreißt, er hat nicht die Emotionen von Slumdog Millionaire, er wird sicher keinen Oscar holen, aber er hat was total Charmantes und Angenehmes, was ich mir wieder öfter im Kino wünschen würde, weil Romantic Comedies gibt es so wie da kaum noch. Nämlich, dass der Comedy-Part gut ist und dass der Romantic-Part gut ist. Eine bezaubernde Female-Dings, wie heißt sie denn? Ich muss kurz gucken, weil sie einfach zu verlockend ist. Und zwar heißt sie Lily James. Und übrigens auch ein wunderbarer Hauptdarsteller.
Okay.
Ich kannte ihn nicht, glaube ich, Hamish Patel. Guter Film. Ja. Schaut ihn euch an.
Ich finde lustig, dass du das erwähnst, weil ich habe vor ein paar Wochen oder Monaten einen relativ dicken Zeitungsartikel darüber gelesen, wie Hollywood gerade stirbt. Und das ist irgendwie auch, oder war es ein Internetartikel? Ja, es war, glaube ich, ein Internetartikel. Ich weiß auch nicht, ob es von einer Zeitung war. Und zwar haben die halt so ein bisschen von der Geschichte von Hollywood erzählt, also wie früher halt diesen Filmstudios auch, keine Ahnung, die Kinos gehört hat. Und dann wurden sie, glaube ich, zerschlagen und ihnen durften irgendwie die Kinos nicht mehr gehören. Und dass im Moment Hollywood irgendwie ein sehr klares Produktionsspektrum hat. Und dass da zum Beispiel gar keine Comedies mehr auftauchen. Das wäre halt zum Beispiel Indice, dass wenn du halt jetzt die aktuellen Kino-Releases anguckst, dann findest du halt keine klassischen Comedies mehr. Irgendwie der letzte große Comedy-Erfolg war, glaube ich, noch Hangover.
Crazy Rich Asians war, glaube ich, noch ein
ziemlich großer Erfolg. Ja, ich glaube, das war kein Hollywood-Film, aber da bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Also die hatten, glaube ich, das Beispiel genannt, dass der letzte große Hangover war und der ist jetzt schon irgendwie wieder zig Jahre her. Und das liegt unter anderem daran, dass irgendwie Netflix und Amazon Movies halt irgendwie das gesamte Hollywood-Konzept irgendwie auf den Kopf stellen und irgendwie Schauspieler ziehen auch keine Leute mehr in die Kinos, sondern nur noch irgendwie Welten. Also da war ein super interessanter Artikel. Hätte ich gewusst, dass es in diese Richtung heute geht, hätte ich mir nochmal die Eckpunkte rausgeschrieben. Ja, keine Ahnung,
Details Country USA.
Also okay. In Hollywood. Ja, sorry. Ich zitiere ja nur diesen Artikel.
Hat ein Budget gehabt von 30 Millionen und hat am ersten Wochenende schon 26 Millionen eingespielt und überhaupt in den USA alleine 174 Millionen und weltweit 238 Millionen. Würde ich bei 30 Millionen Einsatz beinahe verzehnfacht, nein, nicht beinahe, aber in die Richtung, würde ich als Erfolg.
Ja, klar, also ich hatte aber einfach das Gefühl, dass das kein amerikanischer Film war. Ich meine, der spielt ja, glaube ich, auch irgendwie zum größten Teil in Singapur, oder? Aber ich habe den ja mal lustigerweise gesehen, deshalb.
Ich habe den noch nicht gesehen, ich will den immer sehen.
Ah, okay, ja, der ist okay. Also ich glaube, wenn du sagst, dass halt das halt sowas wie auf Notting Hill nochmal gucken wolltest. Ja, Crazy Rich Asians war lustig. Also war ein bisschen Humor drin, also war sehr viel Humor drin. Und ja,
ich habe auf Netflix eine coole Romantic Comedy gesehen, fällt mir ein, mit so einem, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, auch mit zwei Asiaten, aber in San Francisco, und die Frau ist eher, ich muss ganz vorsichtig sein, ich weiß nicht mehr, die Frau ist also auf jeden Fall asiatisch, in dem Sinne irgendwo China, Korea, Japan, und er ist, ich glaube, ich weiß nicht, ist er indisch oder ist er auch asiatisch. Es ist, ich weiß es nicht mehr, weil mir fällt der fucking Filmname auch nicht mehr ein. Nee. Aber es war auch so eine klassische Komödie eigentlich. Ja. Da frage ich mich auch, Netflix sieht man wesentlich mehr Komödien, da hast du völlig recht, als im Kino. Ja. Und und wenn die Komödien, dann sind wir nämlich bei Hangover und solchen Sachen, die wieder voll, also weißt du, so sehr albern sind. Und so Filme, die irgendwo so eine Middle Road fahren, gibt's zu wenige.
Ja, aber das Gute ist, ich glaube, im Endeffekt wird das halt so sein wie irgendwie im Fernsehen. Früher war Fernsehen irgendwie was super Teures, was sich irgendwie nur Staaten leisten konnten. Und heutzutage kann jeder seinen eigenen YouTube-Kanal aufmachen und kann da irgendwie besseren Content in manchen Nischen produzieren als mancher Fernsehsender. Und ich denke mal, es wird mit Filmen dann auch irgendwann so gehen. Irgendwann
du meinst, Filme werden irgendwann auf YouTube von Leuten privat hochgeladen?
Ja, oder halt von Firmen, die nicht so viel Geld haben. Also wo auch mal ein Film halt mal nicht mehr 30 Millionen kostet. Fairerweise, du kriegst, glaube ich, heutzutage irgendwie 4K-Kameras schon relativ günstig und ja, aber ich meine, das ist ja nicht das Teuerste am Film, oder? Das
Equipment. Wollte ich gerade sagen, wenn das das Problem wäre.
Aber naja, also ich sehe das nicht so, ich sehe das nicht so ganz so schlimm. Ich glaube, das ist halt nur gerade wieder so ein bisschen im Umbruch oder so. Und in den großen Kinos wird es halt dann, denke ich mal, nur noch so etwas größere Bombastfilme geben. Aber vielleicht ja auch nicht, vielleicht ja auch nicht.
Es gab ja auch noch so einen Aaron Brockovich, oder wie hieß die? Nee.
Ja, Aaron Brockovich war
aber keine Problem. Nee, nicht Aaron Brockovich, diese Diaries of, wie hießen die nochmal?
Bridget Jones Diary.
Bridget Jones, da kam doch auch noch einer und der war nach Hangover.
Ja, stimmt. Der war.
War wahrscheinlich kein großer Erfolg, aber es kommen schon noch Komödien.
Ich würde wieder argumentieren, ich mein, sowas wie könnte ein englischer Film gewesen sein, aber ich mag
mich. Ja, okay, irren. Da hast du recht.
Ich mag mich irren.
Aber du hast recht. Nee, das wird mit ziemlicher Sicherheit, obwohl englischer Cast nicht automatisch englischer Film heißt.
Ja, spielt halt auch in England und so, aber wer.
Stimmt. Und auch da spielt übrigens Ed Sheeran mit. Was für eine Brücke.
Ah, perfekt. Ja, ich möchte gerne mit was erzählen, wo Ed Sheeran nicht mitspielt. Und
oh, nee, dann will ich es nicht hören.
Ach so, ich hoffe, du hast es gesehen. Hast du Tschernobyl gesehen?
Nein, habe ich nicht.
Oh Mann, oh Philipp.
Ich habe kein HBO mehr. Ja. Muss ich mir deswegen HBO wiederholen?
Ja, keine Ahnung. Oder ich weiß ja nicht, was du. Hast du vielleicht noch einen Kollegen, wo du einfach mal kurz vorbeigehen kannst und sagen kannst, du, ich brauche mal 5-6 Stunden, 10 Stunden dein Wohnzimmer. Ich muss immer ganz kurz Tschernobyl
bingen. Ich habe eine geile Idee. Ja. Anstatt, dass ich bei dir vorbeikomme, schickst du mir dein Wohnzimmer übers Internet zu.
Ja, okay, das ist nämlich gut. Ich befinde mich eh gerade im Umzug. Ich habe hier meine Kartons schon gepackt, wie du siehst.
Es geht ins schöne, darf man das sagen?
Wo ja, klar, natürlich. Ich verlasse Köln und ich.
Und du gehst ganz in die Nähe vom Memo.
Der lebt in Mainz, oder was?
Genau.
Ah, krass, ja, nee. Ich
und du ziehst in die Landeshauptstadt.
Ich ziehe in die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden, genau. Ich bin jetzt bald. Kennzeichen K ist weg, jetzt kommt Kennzeichen WI. wie es sich für eine Landeshauptstadt gehört, zwei Buchstaben. Weil W hat schon die wunderschöne Stadt Wuppertal, wie wir alle wissen.
Aber die ist doch keine Landeshauptstadt. Nee,
deshalb, ich frage mich auch.
Also Wiesbaden, du bist schon da, ich höre Empörung, Wutbürgertum in deiner Stimme, dass du jetzt mit zwei Buchstaben auf dem Auto
rumfahren musst. Als ob ich mich um Kennzeichen kümmere. Nee,
pass auf, erzähl noch ganz kurz, warum du nach Wiesbaden gehst und ich muss ganz kurz pieseln und bin dann zurück und dann erzählst du mir von Tschernobyl, weil das will ich nicht verpassen.
Okay, alles da. Ja, also ich glaube, warum ich nach Wiesbaden ziehe, ist relativ schnell erzählt. Ich hoffe mal, Philipp muss nicht so lange pieseln. Weil ich habe halt einen neuen Job und der neue Job, der ist halt nicht mehr in Köln, sondern der ist halt in Hessen. Da ist es halt dann relativ klar, dass ich keinen Bock habe, von Köln nach Wiesbaden halt zu pendeln. Köln war eigentlich immer ganz okay. Ich habe da halt 5 Jahre jetzt knapp gewohnt. Es ist ein bisschen eine anstrengende Stadt. Ich habe ja davor in Berlin gewohnt. Halt, irgendwie ist halt hier sehr viel Partytourismus und das macht es halt irgendwie manchmal ein bisschen anstrengend, in Köln zu leben. In Wiesbaden wohne ich jetzt, glaube ich, so ein bisschen außerhalb. Da wird es, glaube ich, eher ruhiger. Hier wohne ich ja noch in Köln-Mühlheim, quasi in einem der interessanten Zentren von Köln. Ja, ich habe es erzählt und dann erzähle ich jetzt von Tschernobyl. Ja, also Tschernobyl ist halt, vor allem weg ist Tschernobyl vielleicht für die, die wirklich noch zu jung sind, um sich daran zu erinnern, ist eine Reaktorkatastrophe. In den 80er Jahren ist halt ein russischer, heutzutage ist das in der Ukraine, Reaktor explodiert und hat quasi, weiß ich nicht, halb Europa unter einer radioaktiven Decke begraben. Es zählt, glaube ich, immer noch als das schwerste Reaktorunglück irgendwie. Das gibt da so eine Einstufung von dieser internationalen Reaktorsicherheitsbehörde. Und da ist irgendwie 6 ist irgendwie der Super-GAU und in Tschernobyl war eine 5. Und wenn man heutzutage schon von Fukushima gehört hat, also Fukushima war um einiges weniger schlimm als Tschernobyl. HBO hat daraus eine Serie gemacht und lustigerweise ein Regisseur, von dem man es nicht erwarten würde, wenn man sich irgendwie die Liste von Filmen und Serien, die der gemacht hat, dann war das irgendwie so ganz normaler Kommerzkrams, so irgendwie Filme produziert, einfach so, weil es irgendwie der Markt verlangt hat. Und der hat dann irgendwie anscheinend sein Hobbyprojekt gehabt und das war Tschernobyl und daraus hat er eine fünfteilige Miniseries gemacht. Und das Erste, was ich halt gehört habe, oder ich bin eigentlich nicht der Typ, der irgendwie gerne irgendwie traurige Filme guckt und so irgendwie über Dramen, besonders die halt irgendwie jetzt noch nicht so lange her sind und mit sterbenden Menschen und so, das ist eigentlich nicht mein Ding. Also ich mag sowas nicht. Aber diese Serie schafft es irgendwie so ein so dazwischen sich zu bewegen, zwischen einer Dokumentation und dann tatsächlich unterhalten zu sein. Und die erzählt halt Aspekte, oder sie schafft es halt, mehrere Sachen toll zu erzählen. Und das macht es halt spannend, sich diese 5 Teile anzugucken. Das Erste, was sie sehr gut schafft, ist, sie bringt einem, oder man kommt sich zumindest so vor, es bleibt halt immer noch eine Fernsehserie, sie bringt einem halt diese ganze Nukleartechnologie bei. Also wie funktioniert genau ein Reaktor? Wieso ist es schlimm, dass ein Reaktor irgendwie weniger Energie liefert, als er sollte? Wie funktionieren die Turbinen? Wie funktioniert es mit dem Wasser? Was macht die Strahlung? Was ist das Gefährliche an der Strahlung? Und so weiter und so fort. Es gibt also einfach diesen technischen Aspekt, der halt, ich würde ja sagen, neben Mond, also der Raumfahrt ist ja, sind ja Nuklearreaktoren so, ja, klar, natürlich der Elektronik, also der Mikroelektronik, eines der modernsten Sachen, die Menschheit hervorgebracht hat. Okay, und natürlich moderne Medizin, oder sagen wir es mal so, es ist auf alle Fälle eine sehr moderne Technologie, also modern im Sinne von sehr neu und Punkt. Das ist das eine, was sie halt schafft. Man bekommt halt technisch, finde ich, sehr viel mit, wenn man es nicht vorher schon wusste. Und das machte mir halt Spaß, weil manche Sachen waren mir völlig fremd und die habe ich einfach gefühlt gelernt oder ich hatte das Gefühl, was zu lernen. So, dass du jetzt im Moment dir fast vorstellen könntest, du wärst wie Homer Simpson im Reaktor 7G und wüsstest, welche Knöpfe was machen. Das Zweite ist, es erzählt halt irgendwie sehr toll die Geschichte von Menschen. Also es gibt halt ein paar wichtige Kernfiguren in dieser ganzen Geschichte. Und die sind toll dargestellt, also sind absolut glaubwürdig. Da gibt es so einen super engagierten, ich weiß gar nicht, was seine Rolle ist, Kernreaktorbetreiber, der halt diese gefährliche Mischung hat zwischen intelligent und kompetent genug zu sein und in einer wichtigen Position zu sein, aber auch gleichzeitig kein Gefühl für Gefahren hat. Das lässt halt irgendwie tief blicken und ich will nicht sagen, dass er schuldig ist, aber er selber hat ja, glaube ich, gesagt, er selber denkt, er ist unschuldig, aber wenn er sich selber die Sachen anguckt, ist es schwer zu sagen, dass er nicht schuldig sei. Irgendwie, das ist ein Zitat von ihm und das ist irgendwie sehr lustig. Es gibt diesen Ermittler, der ist unglaublich toll, der hat eine gewisse wissenschaftliche Ruhe an sich, und aber trotzdem macht er klar, wie ernst die Lage ist. Und das Dritte, was man halt in dieser Serie sieht, achso, Entschuldigung, und natürlich die Menschen, die halt um diesen Reaktor leben, also das geht halt vom simplen Schulkind über den Soldaten, der da halt irgendwie dann dieses Gebiet bewachen muss, bis halt über den Feuerwehrmann, Krankenschwestern. Es wird halt gezeigt, wie dieses Reaktorunglück wirklich alle beeinflusst, bis hoch zu dem damaligen Anführer oder weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, wie er heißt, ich glaube, Vorsitzenden Michael Gorbatschow, der halt tatsächlich da damals Präsident war. Ich weiß nicht, ob das der richtige Titel ist in der UdSSR. Ich glaube, Vorsitzender der Zentralkammer oder so. Ich bin mir da nicht so sicher, wie das damals hieß. Und das Dritte, was es halt, also wir haben halt das Technische, wir haben halt die Menschen, und das Dritte, was ich sehr toll finde, ist halt der Apparat. Also die UdSSR war ja klar eine Art Sozialismus oder Kommunismus, ich bin mir da auch gar nicht so sicher, aber die wurden halt gesteuert von Komitees und es gab halt klare Machtverhältnisse und das Individuum zählte nicht so viel und der Apparat, also dieser Regierungsapparat, der musste halt immer das Gesicht bewahren. Und bis zu einer gewissen Art und Weise hat halt der Apparat halt Schuld an diesem Unglück. Es ist dann aber immer dank der Individuen wieder nicht so schlimm geworden. Und das Ganze.
Was macht für dich die Serie aus? Was findest du geil an der Serie? Ist es spannend, weil man weiß ja, was passiert?
Es ist auf alle Fälle spannend, weil ich glaube, es ist nicht klar, in welchem Umfang es damals diese Explosion war und wie schlimm die Menschheit wirklich vor ihrem Ende stand, ja, und wie viele Leute sich da wirklich geopfert haben, damit das halt nicht passiert ist. Und das ist halt spannend. Und das Zweite ist halt, ich mag es halt sehr, dass halt die UdSSR nicht irgendwie als böse dargestellt wird. Also ich hätte halt gedacht, okay, es ist eine amerikanische Serie und jetzt wird irgendwie, habe ich irgendwie so das Gefühl, dass ich in eine Welt eintauche, die voller Hass ist oder die sehr unmenschlich ist. Und sie ist in einer gewissen Art und Weise unmenschlich, weil dieser Apparat, der ist halt irgendwie sehr, sehr zentralisiert und ziemlich nüchtern und kalt. Aber die Menschen, die da halt leben, die mögen sich untereinander und die machen vernünftige, rationale Entscheidungen. Selbst der Bösewicht, sage ich mal, ist verständlich. Und alles in allem ist es eine sehr spannende Serie. Jede Episode zeigt irgendwas anderes. Also ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, in der ersten Episode sieht man halt das Unglück, in der letzten Episode gibt es die Gerichtsverhandlung, in der zweiten gibt es die Löscharbeiten und so weiter und so fort. Also so hat jede Episode quasi so ihr eigenes Thema und das macht diese Miniserie halt auch wirklich, 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 wirklich spannend zu gucken. Aber ich glaube, ich habe jetzt 10 Minuten davon erzählt. Philipp, ich kann es nicht verstehen, dass du dir halt so viel anguckst, ja. Wie zum Beispiel The Past, ja, aber du nicht Chernobyl guckst.
The Past, achso, damals. Ich habe schon mitbekommen, dass es diese Serie gibt und viele Leute begeistert sind bezüglich dieser Serie, aber ich habe, wie gesagt, kein HBO mehr. Schon ein bisschen angekotzt wegen der letzten Curb Your Enthusiasm Staffel, dass ich kein HBO mehr habe.
Ja.
Ach ja, aber weißt du, ich denke mir ganz ehrlich, ich habe so viel zu gucken,
ja,
und
ja.
Guck so viel und muss so viel gucken.
Das wird auch 100 irgendwie Pro irgendwo bei Amazon und Netflix in ein paar Monaten aufschlagen, da bin ich mir
nicht sicher. Ganz bestimmt nicht. Keine HBO-Serie ist jemals bei Netflix oder Amazon aufgeschlagen, oder?
Oh. Ja, also bei Amazon glaube ich zumindest zu kaufen, ne? Also ich wusste, dass du zumindest auf Sky Go Game of Thrones gucken konntest, aber kann auch sein, dass das eine deutsche Nummer war.
Aber ich glaube, Sky Go macht sowieso ganz viele HBO-Sachen, weil es bei euch nicht HBO gibt. Bei uns gibt es aber HBO.
Ja, stimmt. Bei Amazon konntest du, glaube ich, auch, also nicht für umsonst, aber bei Amazon konntest du, glaube ich, auch Game of Thrones gucken. Also das habe ich jetzt nur in Erinnerung, weil Leute gesagt haben, Sky Go hat irgendwie nicht funktioniert, zum Beispiel irgendwie Amazon oder so. Ja, vielleicht falsche Erinnerung.
Okay. Ja, ich will mal gucken. Ja. Aber wie gesagt, es gibt so viele, weißt du, auch auf Amazon Prime oder wie das heißt, gibt es interessante Serien, ja.
Ja.
Wo ich denke, die würde ich gerne gucken. Es gibt auch diese neue Serie mit Ulmen und so einem anderen, wo ich die Werbung oder einen Trailer sah und dachte, Jerks, glaube ich, hieß die.
Ja.
Wo ich auch dachte, das sieht interessant aus.
Ja.
Das ist mal eine deutsche Serie, die mich interessiert.
Oh.
Dieses Four Blocks würde mich auch mal interessieren.
Okay.
Hast du es mal gesehen?
Nee, was ist Four Blocks?
Ist auch so ein bisschen so eine Gangster-Berlin-Unterwelt-Serie, die sehr gut sein soll.
Okay. Nee, das Einzige, was ich halt in letzter Zeit gesehen habe, wo ich wieder alles für bezahlen muss, ist halt der neue Picard-Trailer von der San Diego Comic-Con. Ja, die neue Picard-Serie wird großartig, da bin ich ganz sicher.
Auf wo kommt die? Auf Disney oder so?
Nee, Picard, soweit ich weiß, in den USA auf CBS All Access, wie halt schon Discovery dort lief. Und ich denke mal, die Rechte sind, glaube ich, noch nicht vergeben, aber in Deutschland wird es wahrscheinlich Netflix werden, weil es halt hier kein CBS All Access gibt.
Okay.
Nee, ja, und HBO hat jetzt bald eine neue Der Goldene Kompass-Serie. Also, was ja eigentlich im Prinzip schon ganz gut werden könnte.
Ja, ich habe, gab es nicht auch einen Film? Ja, schon.
Ne? Ja, genau, aber der Film, der hat halt nur, das war nur der erste
Buch. Mit so einem Eisbären und so, ne?
Ja, genau, und so einem redenden Löwen und so. His Dark Materials heißt es, glaube ich,
im Buch. Narnia-Scheiße, habe ich keinen Bock drauf.
Narnia-Scheiße, habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf.
So wirkt es auf mich. Ja, okay. So Narnia, das war auch so. Ich glaube, gab es da mehrere Teile? Ich habe auf jeden Fall einen gesehen. Weißt du, mit dem Typen aus dem Kleiderschrank und so?
Ja, klar, ne? klar.
Oh nee, das war mir zu kitschig. Irgendwie.
Ja, okay. Also, kann ich verstehen.
Und zu CGI kitschig. Ich habe mir übrigens Good Girls.
Was ist das?
Angeguckt. Pass auf, es ist eine Serie mit drei Frauen, die aus verschiedenen Gründen in Geldnot geraten und einen Supermarkt überfallen.
Ja.
Und aber total viel Geld von der mexikanischen oder von so einem Supergangster halt entwenden. Also die haben gedacht, die holen da 10.000, 20.000 raus, aber sie haben dann irgendwie, ich weiß nicht, ein paar Millionen da rausgeholt aus dem Safe des Supermarktes und wussten dann, dass da irgendwie Geld gewaschen wird. Und kommen dann aber mit diesen Leuten in Kontakt und arbeiten für die und sind praktisch eben gar keine Good Girls mehr. Das Ganze ist aber eine Comedy, die teilweise sehr lustig ist. Also gerade die Schwarze aus der Truppe hat mich sehr oft zum Lachen gebracht. Ansonsten an Schauspielern könntest du kennen, die weibliche, ich würde mal sagen, also eine der drei Mädels ist die. Oh, jetzt werde ich wegen bösem Sexismus, aber ich weiß, dass ich so am schnellsten ans Ziel komme, weil mir der Name nicht einfällt. Die Rothaarige aus mit den dicken Hupen aus Mad Men. Die Sekretärin. Und die auch
Christina Hendricks heißt sie, glaube ich.
In Drive mitgespielt hat.
Ich glaube, die heißt Christina Hendricks.
Ja, die spielt da auf jeden Fall auch mit.
Wieso kann ich mir solche Namen so gut merken? Ich will sonst.
Ja, es hat zwei durchschlagende Argumente, warum dir das im Gedächtnis geblieben ist. Und es spielt auch noch der Typ, der einer der beiden Screamkiller aus Teil 1 spielt, den Mann von ihr. Teilweise ist es echt sehr lustig und teilweise spannend.
Aber das war übrigens so ein ziemlich dicker Spoiler für Scream, aber fairerweise der Film
ist auch schon echt alt. Für einen Film, der 20 Jahre alt ist oder so.
Aber könnte jetzt inzwischen schon wieder so einer werden, den halt noch keiner gesehen hat und jetzt so irgendwie man genau
so jung ist doch unsere Zielgruppe.
Ja, stimmt.
Außerdem haben wir ausgewiesene Cineasten, da muss man sich zumindest den Film,
ja,
der diese ganze Slasher-Geschichte wieder ins Rollen gebracht hat. Ich meine, das muss man wirklich mal sich zu Gemüte führen. Es gab Jason und alles, aber dann sind die total in der absoluten Videotheken dritte Reihe verschwunden, diese Slasher-Filme, ja, und Horrorfilme. Und Scream hat die wieder so richtig salonfähig gemacht. Das muss man einfach mal, ich weiß nicht, vielleicht haben das auch viele nicht, sind tatsächlich zu jung. Aber Scream hat dann ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und tausend andere solcher Filme nach sich gezogen. Es war natürlich wieder eine Flut, die kein Mensch Bock drauf hatte, aber.
Ja, und gefühlt dann halt auch das Horrorgenre wiederbelebt. Scream war ja genau. Mehr so Horror-Comedy, aber so klassische Horrorfilme gab es dann ja auch wieder richtig viele. Ich kann mich noch so erinnern.
Aber ich würde es nicht als Horror-Comedy.
Ja, oder?
Scream hatte viel Meta-Ebene.
Ja, okay. Ja.
Und auch durchaus vielleicht mal, aber eigentlich war Scream ein guter Slasher. Also ich fand den damals richtig scary.
Ja, ja, also ja, ich weiß nicht.
Nicht mit Scary Movie verwechseln, mein Freund.
Nein, aber ist schon klar, aber Scream selber war ja halt auch, das ist, glaube ich, nicht Fourth Wall Breaking, aber irgendwie so Popkultur.
Meta ist es halt.
Ja, Meta, genau.
Dass sie dann halt, so irgendwie, ja, die klassischen Gesetze.
Ich bin noch Jungfrau, deshalb kann mir nichts passieren und so solche Gags halt.
Genau.
Ja, da wollte ich gerade noch was zu sagen. Ja, solche Filme sieht man übrigens auch nicht mehr im Kino, ja. Ich kann mich noch so erinnern, dass ich solche Filme wie 12 Ghosts oder so, oder 13 Ghosts hieß der, und Mirrors mit hier Jack Bauer, dass ich die Filme noch im Kino gesehen habe. Oder halt irgendwelche Horrorfilme hier.
Aber Horrorfilme kommen noch im Kino.
Ja, aber jetzt ist es irgendwie nur noch sowas wie Annabelle Creation und so. Und
ich wollte gerade sagen, ja, ich habe auch gerade an die gedacht.
Das ist halt nicht mehr das. Das ist schon irgendwie so metaphysisch Horror irgendwie. Da muss man viel akzeptieren, um das zu glauben. Und den letzten.
Ja, du meinst, das ist nicht mehr ein Killer, übernatürlichem.
Ja, das ist halt irgendwie. Ich meine zum Beispiel sowas wie Friedhof der Kuscheltiere, ja, der jetzt letztens übrigens released wird, um meinen eigenen Punkt schnell zu widerlegen. Ja. Das ist halt noch eher so ein klassischer Horrorfilm, wo irgendwie die Spielregeln klar sind. Ja. Irgendwas ist tot, ja, du verbuddelst es auf einem alten Indianerfriedhof, es kommt wieder raus und jedem ist klar, das kann nicht gut gehen, ja, das ist keine gute Sache, ja. Aber es passiert halt was Schreckliches und man kann verstehen, warum er es tut, macht er halt Sachen, die er besser hätte nicht getan, und dann geht natürlich die Horrornummer los. Und das ist halt noch so irgendwie klassischer Horror, sowas wie Annabelle Creation ist halt irgendwie schon, gelöst von der Welt und spielt so in seiner eigenen Realität, für einen Horrorfilm, je älter man wird, habe ich den Eindruck, oder zumindest je abgestumpfter man wird, desto kleiner darf nur diese kleine Brücke sein, die man halt zum Akzeptieren des Horrorfilms überspringen muss. Also diese kleine Mauer, diese kleine Immersion-Mauer.
Ja.
Und bei Friedhof der Kuscheltiere ist das Einzige, was du schlucken musst. Ja? Also die einzige Kröte, die du akzeptieren musst, ist, dass du Sachen verbuddeln kannst, die eigentlich tot sind, und dann kommen sie quasi in einer schlimmen Version wieder zurück. Und das ist so quasi die Kröte, die du schlucken musst, und sagen, ah, gut, okay, gut, das akzeptiere ich. Ja? Und sobald es aber darum geht, dass halt dann plötzlich keine physikalischen Regeln mehr stehen, Leute größer und kleiner werden können, sich schneller bewegen können als alles menschliche Dagewesene, durch Wände gehen können, einfach irgendwie verschwinden, auf eingeschlagen werden können oder eingeschossen und denen passiert nichts und so, dann sind einfach zu viele Kröten für mich zu schlucken, und dann ist es halt so irgendwie, jetzt wird's langweilig. Aber ich drifte total ab, denn ich habe einen anderen Film gesehen, und der heißt Men in Black International. Hast du den gesehen?
Den habe ich bewusst mir nicht angeguckt.
Okay, dann ich erzähle ihn mal ganz kurz. Men in Black International ist halt der neueste Teil aus der Men in Black Serie, der vierte Teil, quasi, glaube ich, ein Reboot oder Remake. Ich glaube, es ist eher ein Reboot, denn alle Schauspieler wurden ausgetauscht. Es gibt halt keinen mehr, also es gibt keinen Will Smith mehr und alles neu. Es basiert aber weiterhin auf die Comics, also ist mal wieder eine der vielen weiteren Comic-Verfilmungen. Was mir aufgefallen ist, es war einer der ersten Filme, die ich gesehen habe, oder wo es mir bewusst geworden ist, dass er von Tencent Pictures irgendwie bezahlt worden ist. Und ich habe bisher immer nur, okay, die einzigen großen Technologiekonzerne, die irgendwie Filme produzieren, sind Amazon und Netflix, aber nein, Tencent ist ein chinesischer Technologiekonzern, der jetzt halt auch Filme produziert, unter anderem Men in Black International. Die Geschichte, es gibt halt Aliens, die kommen über den Eiffelturm in unsere Welt und sind so ein bisschen, das sollte ich vielleicht nicht erwähnen, das ist ein Spoiler, und die wollen die Menschheit übernehmen, haben ein paar Lücken entdeckt, die sie angreifen können, und greifen damit die Menschheit an. Es gibt halt die Men in Black. Interessant halt auch in dem Film wird die Problematik angesprochen, dass es die Men in Black sind und es halt keine Women in den Filmen gibt, aber in dem Film ist das jetzt anders. Die Hauptdarstellerin ist ich habe leider ihren Namen vergessen und gleichzeitig ist die Chefin jetzt auch weiblich geworden, aber sie sagen halt, ja, wir benennen uns weiter Men in Black, weil, keine Ahnung, aus historischen Gründen. Ja, es hat halt ganz lustig...
Hat es bei dir so ein White Man Rage ausgelöst?
Nö, weil, keine Ahnung, Men in Black ist jetzt bei mir nicht irgendwie so irgendwie, keine Ahnung. Also Men in Black ist für mich ein...
Was sagst du denn zu Ariel zum Beispiel?
Zu Ariel, darüber kann ich echt nur lachen, weil ich habe irgendwie ein Interview... Ja, Ariel wird jetzt gespielt von Halle Berry. Ich meine, krass, Halle Berry, ist sie nicht irgendwie 45 oder so? Oder ist sie nicht schon 50 oder was? Und dann dachte ich, das irgendwie, ja, ist doch wirklich eine sehr seltsame Besetzung. Ich kann verstehen, warum sich die Leute aufregen. Ja. Du bist mir dann irgendwann bewusst geworden, dass das überhaupt nicht Halle Berry ist, sondern irgendwie irgendjemand, der sehr ähnlich heißt, ja, aber den ich überhaupt nicht kannte. Und dann wusste ich halt, wirklich nicht, wo der Aufreger drum ist. Aber ich glaube. Ariel.
Ach, du wusstest nicht, du konntest dir gar nicht vorstellen,
nein, warum ja, doch, die Leute nein, sich aufregen. Quatsch, nein, also ich kann natürlich verstehen, dass es halt keine rothaarige weiße Frau mehr ist, sondern jetzt eine dunkelhäutige schwarzhaarige Frau. Aber, und das ist halt deshalb, warum ich mich nicht aufgeregt habe, denn sonst müsste ich mich eigentlich auch über die König der Löwen-Neuverfilmung aufregen. Ich habe mal irgendwas mir zu Herzen genommen, was halt, glaube ich, der Memo mal gesagt hat, langes her. Der alte Film wird mir dadurch nicht weggenommen. Ja, also der alte König der Löwen bleibt immerhin König.
Hast du denn den neuen König der Löwen gesehen? Oder was hat dich denn bei König der Löwen, hätte dich denn aufgeregt, dass sie ihn so mit echten Tieren verfilmt?
Ja, also ich habe halt den neuen König der Löwen nicht gesehen und will ihn auch nicht sehen. Und ich habe halt lange drüber überlegt, warum. Und der Grund ist eigentlich ganz einfach. Du musst dir einfach irgendwie die Bilder von dem alten König der Löwen und dem neuen König der Löwen angucken. Und die Hyänen haben halt gelacht. Die hatten ein zähnefletschendes Lachen. Das Schwein, das da halt rumgegangen ist, das hatte halt viel menschlichere Gesichtszüge.
Und, ja, das frage ich mich, ob das Erdmännchen auch so geil Ratchet und Jack und Dexter-mäßige Grimassen schneidet.
Genau,
und, so
und in den und Trailern und in all den Szenen, die ich halt von der Neuverfilmung gesehen habe, sehen all die Tiere realistisch aus. Aber für mich ist es halt schwierig, aus Tiergesichtern Emotionen zu lesen, wenn sie halt nicht so krass überzeichnet sind. Also ich kann nicht erkennen, also wenn ich irgendwie durch den Dschungel gehe und ich sehe da einen Löwen sitzen und ich würde den Löwen ins Gesicht gucken, ja, abgesehen davon, dass er mich wahrscheinlich auffressen möchte, weil er denkt, oh, der sieht aber lecker aus, ja, könnte ich nicht sagen, ist der Löwe gerade traurig, lustig oder
süffisant. Ja, aber ja. Bei Dschungelbuch haben sie das doch auch einigermaßen hingekriegt, dass die Tiere verschiedene Emotionen zeigen, oder?
Dschungelbuch habe ich auch nicht gesehen. Ich denke mal, da wird es dasselbe Problem geben. Bei Dschungelbuch ist es aber, glaube ich, nicht ganz so schlimm, weil da gab es ja halt noch einen Menschen, ja, oder zumindest ganz wenige Menschen, ja. Bei König der Löwen halt nur noch Tiere und zumindest die Sachen, die ich gesehen habe, dachte ich so irgendwie, ja, das kann ich mir mal angucken, aber dafür renne ich nicht ins Kino, weil ich...
Ja, ist bei mir auch so.
Weil ich glaube also ich halt, ja. die das ist halt ganz cool gemacht mit den Tieren, ja, und ist auch ein Riesenerfolg, will ich absolut nicht abstreiten. Aber ich glaube, das so wie, was ich halt lustig fand an König der Löwen, halt diese Vermenschlichung dieser Gesichter und so, die ist da halt einfach nicht mehr drin. Das ist halt für mich nicht mehr so mein Kindheitsfilm. Aber deswegen bin ich nicht sauer, denn wenn ich ja den alten König der Löwen gucken will, kann ich den ja immer noch irgendwie in die DVD packen und dann habe ich den ja. Also der ist ja nicht weg. Den nehmen sie ja mir nicht weg. Und deshalb mit Ariel, den habe ich zwar als Kind gesehen, aber der hat mich halt nicht so gepackt wie König der Löwen, weil, weiß ich nicht, war halt einfach nicht so meine Story, die ich halt mochte. Punkt. Also deshalb stört mich das bei Ariel noch weniger. Bei König der Löwen fand ich das ein bisschen nervig, aber wie gesagt, ich muss ja nicht reingehen. Und ist trotzdem ein guter Erfolg. Wo wir übrigens gerade bei schockierend aussehenden Menschen sind, hast du den Cats-Trailer gesehen?
Ich habe den nur angefangen, ich habe ihn nicht fertig gesehen mit so echten Menschen. Was ist das einfach? Ist einfach nur praktisch das Musical irgendwo.
Das ist, genau, das uralte Musical, ja, jetzt mit echten Schauspielern. Und da haben sie es halt anders gemacht als den König der Löwen. Aber irgendwie dann auch nicht gut, ja. Sie haben halt menschliche Gesichter genommen und menschliche Körper, ja. Und die dann halt verkatzlicht Ja, die haben halt also alle ein Fell, aber sie gehen immer noch so aufrecht, haben aber eher so schlanke Arme und schlanke Beine wie halt echte Katzen. Und lustigerweise, die haben den Frauen sogar teilweise noch quasi so Brüste gegeben, also so Katzenbrüste, was total verwirrend oder total seltsam aussieht. Alles ganz komische Entscheidung da. Aber vielleicht ist das dann bei Cats dann doch nicht mehr so schlimm wie bei König der Löwen, weil das ist halt dann wieder zu fern jeglicher Realität. Aber da muss man halt auch schon viel akzeptieren. Was ich halt mitbekommen habe, also ich habe das halt hauptsächlich nur mitbekommen, weil halt im Internet sehr viel über diesen schrecklichen Trailer diskutiert worden ist. Du kannst auch irgendwie bei YouTube gucken, der hat irgendwie,
ich guck nebenbei, ja,
58 Quadrillionen Dislikes oder so. Dabei, wie viele Dislikes sind wir da inzwischen?
104.000 Dislikes.
Das ist schon eine Aussage, ja.
Und 35.000.
Und das Lustige ist, es gab ja vorher noch diese gleiche Diskussion über den Sonic the Movie, ja, also diesen Sonic-Film, also über das Sonic-Computerspiel.
Aber da machen sie ja das Design komplett neu.
Ja, haben sie geschrieben, genau. Und da haben sie auch gesagt, und das ist lustigerweise derselbe Effekt, ja, es ist dieselbe Feld und dasselbe Gesicht, das halt dann irgendwie nicht zu den Figuren passt und so. Aber da hätte man das vermutlich noch eher akzeptiert als bei König der Löwen oder Cats. Aber egal, ich glaube, egal wie man es macht, man macht es verkehrt, aber König der Löwen scheint es ja nicht verkehrt zu machen, weil der war ja ein großer Erfolg oder ist im Moment ein großer Erfolg, was aber vielleicht auch an den Songs liegen könnte, die natürlich immer noch gut sein werden. Also da bin ich mir sehr, 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 sehr sicher. Also, denn Elton John hat da einfach sehr gute Arbeit geliefert.
Schreibt der erste Kommentar, der nicht von den Erstellern ist, also ich habe ihn jetzt hier gesehen auf Movie Clips Trailers.
Ah, okay.
Ist, guys, please stop commenting so many hate comments. I'm tired of liking them all.
Ja, es ist wahrscheinlich
ein bisschen. You guys owe Will Smith and Sonic an apology.
Ja, so, ja, stimmt. Aladdin mit Will Smith war ja auch schon wieder so.
Aladdin war aber gut.
Okay, fair. Wow, die haben das ja mal auch. Halt echt viel raus, fällt mir mal so gerade auf. Irgendwie.
Das hatten wir doch schon mal. Das ist gerade ganz crazy.
Ja.
Aber wie kamen wir jetzt nochmal drauf? Von was für eine Serie hast du nochmal erzählt? Oder was für einen Film? Ach so, ja, von Man in Black.
Ah ja, Man in Black International. Ja, okay, dann gibt es natürlich noch lustige Aliens. Sorry, ich fahre wieder rückwärts, Gang, ja, nochmal schnell zurück zu Man in Black. Es gibt die lustigen Aliens, es gibt lustige,
ich habe dich unterbrochen, Sprüche. Ich bin
schon. Ach, alles okay. Ich meine, es ist nicht so schlimm, weil Man in Black International ist ein Film, da kannst du mittendrin auch Pause machen und dann drei Tage später weitergucken. Du wirst garantiert wieder reinfinden. Es ist kein komplizierter Film. Und du hast halt ein bisschen Humor, ja, es passieren lustige Sachen, es gibt diese absurden Waffen irgendwie, was ja schon immer so ein Man in Black Ding, dann ist das halt irgendwie so ein uraltes Auto und dann schiebt der irgendwie, keine Ahnung, den Kotflügel zur Seite und dann ist dann so halt so übertrieben James Bond mäßig, sind halt so 70 Waffen, die irgendwie 8 Meter lang sind und blau leuchten und irgendwie halb aus Chrom und halb aus Gold sind. Und ja, oder irgendwie ganz kleine Waffen, die aber eine unglaubliche Explosion produzieren und so. Es hat da so viel Visual Comedy Elemente, die halt ganz unterhaltsam sind und du bist ein bisschen amüsiert und so und kommst dann aus dem Kino raus und denkst dir, ja, war okay. Ich weiß jetzt nicht, ob es die, ich weiß nicht, habe ich in den 3D gesehen? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ob das halt wieder diesen 3D-Brillenaufschlag wert war, aber.
Aber die Frage, ja. Die sich alle stellen.
Ja.
Man in Black ohne Will Smith ist das.
Ja, weil funktioniert, also ist kein Problem, wirklich.
Ich weiß nicht, ob ich dir da vertraue.
Ja, keine Ahnung, also das ist jetzt nicht so, dass ich zu Man in Black 1 und 2 und 3 gesagt hätte: boah, beste Film, den ich je gesehen habe. Das war halt gute Unterhaltung, eben. Ja. Und Man in Black International ist halt auch immer noch solide Unterhaltung. Weil das Konzept selber ist ausgenudelt, ja. Irgendwelche absurden Aliens, die halt irgendwie
auf der Erde irgendwas Böses machen.
Ja, genau, das kennt man halt alles. Und es ist ja auch irgendwie, diese Man in Black Aliens, die haben halt immer so ein Gimmick, ja. Die sehen auf dem ersten Blick dann irgendwie, weiß ich nicht, normal aus, ja. Ich meine, da hat zum Beispiel einer Dreadlocks, jetzt nur Beispiel aus der Luft gegriffen und dann guckst du irgendwie genau rein, dann sind diese Dreadlocks gar nicht Dreadlocks, sondern sind das so kleine dunkelhäutige Figuren, die sich irgendwie an dem Kopf festhalten und wenn sie ihren Kopf so drehen, dann siehst du, dass sie ein Gesicht und einen Mund haben und so. Weißt du, das ist halt so häufig dieser Gag, da wird immer viel irgendwie auf dem Erd, das ist selber wie mit dem Auto, ja, du guckst auf das Auto, okay, ist irgendwie ein alter Ford, weiß nicht, aus den 70er Jahren und dann drückt er irgendwie auf den Knopf und dann verwandelt er sich und hinten kommen Düsen raus oder die gehen in eine U-Bahn-Station U-Bahn und das sieht dort aus wie in irgendeine beliebige U-Bahn-Station in New York, ja, und dann gehen die irgendwie durch die Geheimtür und dann ist es plötzlich in der super flotten Lichtgeschwindigkeits-U-Bahn, die die direkt nach England katapultieren und das ist halt irgendwie dieses Spiel und das wird da immer noch so gemacht und so kenne ich auch die anderen Men in Black-Teile.
Mich reizt komischerweise so null.
Ja,
null,
du verpasst auch nichts. Also wenn du ihn nicht guckst, keine Sorge, du verpasst auch nichts. Du wirst nichts sagen, gibt kein Gespräch, das sich jemals um diesen Film drehen wird, wo du irgendwie sagen wirst, ah Mist, den habe ich jetzt nicht gesehen. Es gibt es nicht. Es ist einfach Unterhaltung, den guckst du dir an und dann ist irgendwie der Film vorbei und denkst dir, ja okay, ich war unterhalten.
Ich habe auch noch einen Film gesehen. Ich weiß nicht, ob ich den das letzte Mal schon besprochen habe. Ich glaube aber eher nicht. Und zwar habe ich Spider-Man...
Der letzte Phase 4 Film. Der letzte Phase 3 Film.
Spider-Man European Vacation habe ich geguckt.
Oh, jetzt hast du mich aufs Glatteis geführt.
Nein, das war schon richtig. Ich weiß nur den Namen nicht mehr. Der hieß echt
Spider-Man. Ach so, Far From Home.
Far From Home, ja. Genau. Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht gewesen. Das muss man bei mir immer mit Vorsicht genießen, weil ich immer die lowest expectations habe, wenn es um Superheldenfilme geht. Aber ich muss sagen, er war der Klassenfahrt-Teil und der Comic-Teil, der Comic-Relief-Teil meine ich, und der Romantic-Interest-Teil war wirklich unterhaltsam. Und auch die Jake Gyllenhaal Part, also der Film macht was komplett anders als alle anderen Superheldenfilme, kann man sagen, ja.
Okay.
Ja, aber, und
Achso, ja, aber das interessiert doch niemanden. Keiner guckt doch bestimmt Spider-Man Far From Home wegen dem Film. Es schließt doch die Phase 3 ab. Also diese gesamte Thanos-Geschichte und hier die Infinity Gems, Infinity Stones, das ist mit diesem Film abgeschlossen. Alles vorbei jetzt.
Ja, der Film geht natürlich auf diese Situation ein,
ja,
dass manche irgendwie 5 Jahre weg waren und dann in dem Alter wieder zurückkommen, in dem sie waren, und die anderen sind in der Zwischenzeit gealtert. Weißt du?
Ja.
Und das ist so ein Element. Und das halt, Achtung, Spoiler für Endgame, ja, ich sag's jetzt, in 10 Sekunden könnt ihr wieder einschalten, dass Iron Man tot ist, dass John Stark tot ist, das ist noch ein zweites Element. Ansonsten passiert da nicht viel und ich finde auch nicht, dass man ihn deswegen, ich finde, man kann ihn trotzdem sehen, einfach weil er recht unterhaltsam ist und diese Jake Gyllenhaal-Geschichte, die da stattfindet und wie das stattfindet und alles, ist doch ganz unterhaltsam. Und, ja, okay. Und dann auch mit Europa noch natürlich. Also für so einen Superheldenfilm fand ich den echt unterhaltsam. Und ich finde, ein Superheldenfilm kann sich nicht immer auf den Kämpfen und den Special-Effekten ausruhen, sondern ich finde, das hat ja auch der erste Iron Man damals sehr gut geschafft, es darf auch die Geschichte drumherum entsprechend interessant genug sein. Ja,
okay.
Und Venedig ist natürlich immer schön, um anzugucken.
Ja, aber irgendwie war das, habe ich letztens gelesen, dass Venedig jetzt irgendwie Eintritt verlangt.
Ja, aber das ist auch verständlich. Es ist insofern verständlich. Und sie gehen auch hart gegen Touristen vor. Es haben sich irgendwelche einen Kaffee auf einem Gaskocher gekocht, Touristen.
Ja.
Und die müssen sehr empfindlich, also ich weiß nicht mehr, ich kann es nicht mehr, aber sowas wie 900 Euro Strafe zahlen oder sowas.
Ui.
Und die Stadt geht halt kaputt, weil diese fucking Kreuzfahrtschiffe kommen und zu was weiß ich wie viele Leuten da reinrennen und das ist, ich kann verstehen, dass die Lebensqualität darunter leidet von den Menschen.
Ja, also, ja, ich kenne das von Köln, das ist schrecklich mit den ganzen Touristen.
Ich war in Köln.
Ja, schlimm. Bitte nicht nach Köln kommen.
Ich war am Wochenende in Deutschland und es fing schon an, dass als ich hier am Bahnhof war, ich bin immer so eine halbe Stunde vorher, dann mir noch Zeitschriften kaufen kann. Ich habe mein ICE nirgendwo angezeigt gesehen und bin ich dann zu so einem Infostand und habe gesagt, auf welchem Gleis kommt der denn? Er hat gesagt, der fährt gar nicht heute.
Ach, schön.
Sie müssen bis nach Arnheim fahren, mit einem normalen Zug, jetzt so in 5 Minuten oder 4 Minuten und dann können Sie von Arnheim fahren dann Busse.
Ach, schön.
Nach Duisburg. Und da habe ich gedacht, oh geil, Busse, das heißt 2 Stunden länger unterwegs oder sowas.
Ja, ja, von Arnheim nach Duisburg mit dem Bus, das klingt auch nach einer nicht ganz so kurzen Strecke.
Ja, vor allem mit 38 Grad, weißt du?
Der war natürlich.
Und dann habe ich aber zum Glück einen Zug gefunden, der auch von Arnheim nach Duisburg fuhr. Und dann bin ich in den Zug eingestiegen. Also ich habe da natürlich trotzdem Zeitverlust gehabt, aber da ich in Mannheim eine Stunde Aufenthalt gehabt hätte, bin ich dann in Duisburg, lustigerweise, konnte ich noch in den Zug steigen, in den ich in Mannheim eingestiegen wäre, viel später dann. Aber, und jetzt kommt der interessante Part,
ja.
Die Deutsche Bahn hat bei jeder Haltestelle durchgerufen, liebe Reisende, wir sind schon wieder zu schwer, der Zug darf nicht weiterfahren, es müssen noch mindestens 100 Freiwillige aussteigen.
Und du hast dann immer einfach Leute so an den Kragen gepackt und rausgeworfen.
Das hätte ich am liebsten gemacht. Ich habe mich eher gefragt, wenn ihr dieses Problem habt und der Zug an jeder Haltestelle 20 Minuten bis eine halbe Stunde rumsteht und 20 Mal gerufen wird, hey und bitte, jetzt geht doch jemand freiwillig raus. Und sie können, und die machen es halt auch echt attraktiv so, bitte Reisende lieber jetzt in die S-Bahn nach Köln-Deutz nehmen und da steht ein anderer ICE für sie bereit.
Ja,
weißt du, denke ich mir, ja, haben alle Bock drauf. Und weißt du, vor allem, wenn du so viel Kacke miterlebt hast, dann gehst du doch schon davon aus, dass du dann die S-Bahn nimmst und da ankommst und der Zug ist schon weg und so.
Ja, klar.
Und dann müssen sie erst immer 35 Euro, was sie sich unten im Servicebereich dann hier im Bahnhof holen können, so ein Gutschein. Da denke ich dann auch, ja, fuck, da stehst du dann wahrscheinlich bei dem Katastrophentag der Deutschen Bahn, stehst du wahrscheinlich eine Stunde in der Reihe für 35 Euro.
Aber
ist es mir nicht wert.
Ja, mit dem Gewicht, das habe ich noch nie gerafft, denn ich hab schon mal Züge in Indien gesehen, ja, und da kann mir keiner erzählen.
Ich bin in Indien Zug gefahren, mein Freund.
Da kann mir keiner erzählen, dass die in Indien bessere Lokomotiven haben.
Nee, aber die fahren natürlich auch nicht so schnell wie unsere.
Ja, okay,
und,
gut.
Und da entstehen natürlich andere Fliehkräfte.
Ja, weiß
und,
ich nicht.
Und so weiter.
Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie 100 Menschen, ich meine, wie viel kann das dann mehr sein? 100 Menschen, 100 Kilo sind 10 Tonnen oder nicht? Vertue ich mich da und wer wiegt schon 100 Kilo? Ich meine, ich gehe davon aus, dass der durchschnittliche Mensch 100 Kilo wiegt. Das ist natürlich wieder eine völliger Quatsch, wo ich mich wieder als allgemeingültig hinstelle, aber das ist natürlich Quatsch. Ja, ich habe noch einen anderen kleinen Film gesehen, den ich vielleicht vor unserem Asghadi großen Diskussion noch reinhauen könnte. Und zwar wurde der mir auf Amazon oder Netflix vorgeschlagen und dann der hieß Song of the Sea. Der ist schon ein bisschen älter. Zeichentrickfilm, hast du ihn mal gesehen?
Ich bin sehr überrascht, aber gut, erzähl weiter.
Ja, also ist halt ein irischer Zeichentrickfilm, ja. Und es geht halt um, also warum ich den geguckt habe ist, und weil ich mal vor vielen, vielen Jahren einen Film hier empfohlen habe, der The Secret of the Kells oder The Secret of Kells hieß, wo es um irgendwie, glaube ich, irische Fabelwesen ging. Und Song of the Sea ist quasi der Nachfolger davon, wo es um andere irische Fabelwesen geht. Und ja, die Story ist halt irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, normal, es hat kinderfilmgerecht. Irgendwie ein Junge verliert, oh ja, ich kann schon ein kleiner Spoiler, aber den von 15 Minuten passiert, aber der Film ist nur 90 Minuten lang, deshalb ist dann doch schon relativ substanziell. Aber sagen wir, ein Junge muss halt irgendwie sich um seine kleine Schwester kümmern und wird dabei in so ein Fabelwesenland gezogen, voll mit irischer Folklore, glaube ich, und irischen Liedern und irischen Zwergwesen und irischen Göttern.
Wie heißt der nochmal?
Song of the Sea. Und was halt interessant dabei ist, also die von der Story her ist er halt eher unklassisch. Also man guckt sich den Film an und sagt zum Schluss nicht, oh okay, der hat jetzt irgendwie dieses klassische Setup gehabt, sondern irgendwie es passieren halt ständig Dinge und am Ende ist irgendwie alles vorbei. Es gibt halt irgendwie nicht so einen klassischen Filmaufbau, finde ich. Aber das ist halt auch gar nicht so wichtig, weil man halt eher so die ganze Zeit irgendwie gefühlt auf kleine Gemälde guckt. weil der ist halt nicht so gezeichnet, wie du dir jetzt japanische oder amerikanische Zeichentrickfilme vorstellen würdest, sondern ich weiß nicht, wie dieser Zeichenstil heißt, aber jedes Bild sieht so ein bisschen aus wie, weiß ich nicht, mit Wasserfarbe gemalt oder so, und es gibt halt so ein paar interessante Elemente von irgendwie, ja, der, wie soll ich sagen, Psychologie, weil das klingt so hochtragend, aber wie man irgendwie mit Gefühlen umzugehen hat. Ja, der Film hat einen spannenden Zeichenstil und ist halt ganz ruhig und man kann ihn super entspannt gucken, ist auch nicht so lang und ja, man ist immer so angenehm unterhalten und lernt halt Sachen kennen, die man sonst noch gar nicht kannte. Ja, also Song of the Sea, besonders wenn man halt hier Story of Kells, wie glaube ich der Vorgänger hieß, schon mochte, dann wird einem der hier auch gefallen. Aber wie gesagt, ist ja ein kleinerer Film. Du guckst so ernst.
Ich habe den im Kino hier verpasst. Ich weiß nämlich, dass der in meinem Programmkino oder in meinem Hauptprogrammkino auch lief.
Ah.
Nämlich damals gefragt hatte, was das wohl ist und wie der ist. Und ich bin verwundert, dass du dir so einen Film anguckst, ganz ehrlich.
Ja, ich habe den davor sogar auf Blu-ray. Diesen Song of the Kells habe ich mir damals auf Blu-ray gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich glaube, er wurde mir empfohlen. Ich glaube nicht, dass ich selber auf die Idee gekommen bin.
Pass auf, es wird dich jetzt sehr enttäuschen, aber diese Folge bleibt eine...
Oh nein, ich möchte diese Asghar-Farhadi-Filme von der
Brust. Ich möchte, dass du die letzten 20 Minuten, wir können nicht Filme besprechen, die du nicht
fertig. Ja, aber ich habe den anderen gesehen. Ich habe den.
Ja, aber dann machen wir beide in einem Waschen anderes Mal.
Ah, okay. Ja, dann hätten wir die Folge auch viel eher aufnehmen können. Möchte ich zu meiner Verteidigung sagen, weil... alles, was
ja, du bist halt nicht erreichbar. Hat. Seit Wochen versuche ich dich anzurufen.
Ja, da gebe ich dir komplett recht. Ich muss mich da auch wieder tausendmal entschuldigen, aber meine Entschuldigung ist diesmal sehr gut. Ich war auf 80 Wohnungsbesichtigungen ungelogen und habe halt eine Wohnung in Wiesbaden gesucht und es war nicht einfach und ich bin sehr glücklich, eine gefunden zu haben.
Okay. Ja. Kinnas, es war uns eine Freude. Danke an die Patreon-Spender und noch größeren Dank an die zukünftigen Patreon-Spender,
ja,
die sich jetzt endlich
überlegen. Vielen Dank.
Ja, bis dann.
Ja, tschüss. Ciao.